Es gibt Bibelgeschichten, die inspirierend sind. Es gibt welche, die tragisch sind. Es gibt einige, die ganz aufregend sind. Und es gibt manche, die einfach merkwürdig sind. Diese Geschichte von den 70 weissagenden Ältesten Israels gehört sicherlich zu den etwas merkwürdigen. Spielt vor dem Hintergrund von Israels Reise von dem Berg Sinai bis hin zur Grenze vom verheißenen Land Kanaan, das Land, das Gott ihnen als neue Heimat versprochen hatte. Israel ist nun von einer Familie zu einer Nation geworden. Die sind ein heiliges Volk, mit Gottes Gesetz sozusagen als ihre Bundesverfassung. Die Israeliten sind in Truppen organisiert, sie haben ihren Marschbefehl. Sie sind Gottes Armee und stehen bereit, jetzt in die neue Heimat einzumarschieren und es einzunehmen. Sie erleben nach wie vor die wunderbare Kraft Gottes, die sie aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Dies ist nämlich eine Wüstenreise mit Vollpension. Jeden Tag sammeln sie Manna, das ist eine geheimnisvolle Speise, die immer mit dem Morgentau auf dem Boden liegt und zu Brot gemacht werden kann, das laut der Schrift nach Honigkuchen schmeckt. Israel bekommt seine Nahrung in diesem Wüstenland direkt von der Hand Gottes. Und ein Kriegsherr, versorgt mit Brot vom Himmel, müsste eigentlich ganz zufrieden sein, oder? Ziemlich zuversichtlich. Leider nicht. Sie meckern und nörgeln und heulen darüber, wie schlecht es ihnen geht. Es ist wirklich absurd, dieses Verhalten, bösartig. Und Gott gibt sie eine ziemlich heftige Warnung am Anfang von diesem Kapitel. Feuer brennt am Rande des Lagers. Doch das Murren geht weiter. Nun meckern sie ausgerechnet darüber, dass das Manne nicht so toll schmeckt wie das Essen, das sie früher in Ägypten als Sklaven genießen durften. Und Mose hält's nicht mehr aus. Was kann er mit so einem Pöbel tun? Was will Gott hier? Will Gott ihn einfach nur fertig machen mit diesem Volk? Wenn schon, sagt Mose, dann lieber einfach ein schneller Gnadentod. Und in dieser Text, den ich gerade vorgelesen habe, da finden wir Gottes Antwort auf diesen Ruf der Verzweiflung von Mose. Und die Antwort ist recht komisch. Auf der einen Seite will Gott tatsächlich so viel Geflügelfleisch senden, dass die Israeliten davon ganz wörtlich die Nase voll haben werden. Vers 20. Auf der anderen Seite beruft Gott einen Leitungskreis für die israelitische Gemeinde, um Mose zu unterstützen. Aber von diesen 70 Männern lesen wir, wissen wir nur, dass sie sich eine Zeit lang ganz bizarr verhalten, also wie Propheten in Verzückung. Und dass es Moses Assistenten Josua nicht gefällt, dass zwei von ihnen das sogar daheim machen. Was soll denn das alles heißen? Ohne uns durch die komischen Details ablenken zu lassen, können wir an Gottes Antwort hier schon eine ziemlich klare Botschaft erkennen. Erstens, Gottes Kraft ist nicht vermindert. Zweitens, Gottes Geist bleibt nicht eingeschränkt. Und drittens, Gottes Plan ist noch nicht vollbracht. Erstens, Gottes Kraft ist nicht vermindert. Was auch immer Gottes Antwort sonst ist in dieser Passage, das ist eine Gebetserhörung. Es ist eine Gebetserhörung für Mose. In den Versen 16 und 20 sagt er das ganz explizit. Mose wird dem Volk nicht mehr allein vorstehen müssen. Die 70 Männer werden dabei mithelfen können. Versen 16 und 17 verspricht Gott das. Das Volk wird auch seinen Wunsch erfüllt bekommen. sie werden tatsächlich nicht nur Brot zu essen haben, sondern Fleisch. Mehr als sie sich wünschen vielleicht. Auf jeden Fall viel mehr, als sie sich vorgestellt haben. Und dieses zweite Versprechen, das ist das, was Moses Aufmerksamkeit gewinnt, gleich am Anfang. Er findet es schwer zu glauben. Versen 21, 22. Laut Internet, also mit Vorsicht aufnehmen, kann ein durchschnittlich großer Stier ca. 2000 Menschen mit jeweils ca. 100 Gramm Fleisch versorgen. Schon richtig viel. Bei 600.000 Mann Fußvolk also würden dann um die 300 Rinder reichen, um wenigstens die erwachsenen Männer Israels einmal mehr oder weniger satt zu machen. Also einmal, eine Mahlzeit. Das ist denkbar, schon gut denkbar. Aber Gott verspricht Fleisch für den ganzen Monat, sodass ungefähr 9.000 Rinder allein für die Soldaten notwendig wären, völlig abgesehen von den Frauen und den Kindern und den Senioren und den Leviten und so weiter. Das, wenn alle nur eine relativ bescheidene Portion pro Tag haben wollen. Stehen keine 20.000 Rinder zur Verfügung, muss das Defizit dann durch deutlich kleinere Tiere wie Schafe oder Ziegen wettgemacht werden. Also sagt Mose, was will Gott denn tun? Fische aus dem nächsten Meer herholen, importieren in die Wüste? Und Gott weist Mose ganz scharf zurecht. Vers 23. Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Oh, das dürfte bei Mose etwas schmerzen, diese Antwort. Immer wieder, die ganze Zeit, wenn du das Buch, das zweite Buch Mose durchliest, immer wieder ist die Rede davon, dass die Erlösung aus Ägypten durch was? Die mächtige Hand des Herrn vollbracht. Die Hand des Herrn hat die Götter Ägyptens geschlagen und lächerlich gemacht. Die mächtige Hand des Herrn hat das Meer geteilt, damit Israel hindurchgehen konnte. Und Gott fragt im Grunde, meinst du, dass ich seitdem in all diesen Wochen an Kraft abgenommen habe? Und er sagt, na schauen wir mal. Gott zeigt aber in erster Linie, er zeigt, dass seine Kraft unvermindert ist, indem er zunächst sein erstes Versprechen erfüllt. Er gibt Mose, diesem zweifelnden Propheten, Hilfe, wie versprochen. Es gibt bestimmt mehr über diese Geschichte mit den weissagenden Ältesten zu sagen, aber dieses Verteilen des Geistes, das soll mindestens ganz klar zeigen, dass Gottes Kraft genug ist, um Moses Probleme zu lösen. Das ist ein gutes Wort für uns hier und heute, oder? Ich bin relativ sicher, dass es den einen oder anderen hier gibt, dem es ungefähr so wie Mose geht. Es ist ja alles zu viel, einfach. Du kannst nicht mehr. Du fragst dich vielleicht auch Gott, was er denn vorhat. Ob er dich einfach nur fertig machen will mit deinen Aufgaben. Und immer wieder müssen wir diese Frage aus Gottes Mund in unseren Ohren nachhallen hören. Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Denkst du, dass ich das nicht schaffe? Er konnte Israel aus Ägypten retten. Er konnte Jesus aus dem Grab auferwecken. Und was hat er schon für dich getan, wenn du Christ bist? Was hat er in deinem Leben schon verändert? War das leichter, als deine heutigen Probleme zu lösen? Gottes Kraft war und ist und wird immer unvermindert bleiben. Zweitens, Gottes Geist bleibt nicht eingeschränkt. Was meint Gott aber eigentlich damit, was er mit diesen 70 Ältesten macht? Erstens, was ganz klar ist, es wird nicht immer alles allein an Mose liegen. diesem Volk. Die Ältesten, sie empfangen etwas von dem Geist, der bisher nur auf Mose war. Auf ganz besondere Art und Weise. Sie empfangen etwas von dem Geist, durch den Mose seine Aufgaben erfüllen konnte, das Volk zu führen und zu lehren und zu richten. Mose wurde nicht berufen, um sich selbst groß zu machen. Er wurde groß, weil er Gott gedient hatte. Aber selbst er ist unter dem Strich nur ein Mensch. Er hat seine Grenzen. Und Gott wird und will andere Menschen in Israel ermächtigen und zurüsten, sein Werk, Moses Werk, fortzusetzen. Auch Gottes Werk. Und dadurch wird Mose entlastet und er braucht das. Gott ist gnädig, Gott kennt ihn und er erwartet nicht, dass Mose die Welt auf ewig auf seinen Schultern trägt. Aber zweitens, es wird nicht alles immer wie erwartet aussehen, wenn Gott das tut. Sag mal ganz ehrlich, könnt ihr Josuas Reaktion auf die Nachrichten über diese Eldad und Medad nicht einigermaßen nachvollziehen? Es gab eine ganz offizielle Veranstaltung. Ja? Versen 24, 25. Die Ältesten, sie wurden zur Stiftshütte herbeigerufen. Gott erschien, damit es offenbar wurde, dass ihr Weissagen ein Zeichen von Gottes Berufung zum Ältesten war. So hatte Gott es angekündigt. Das war der Plan. Aber Eldad und Medad, die wollten scheinbar nicht mit. Sie sind daheim geblieben. Und trotzdem tun sie genau wie die anderen 68. Was soll denn das? Vielleicht denkt Josua, dass sie das einfach irgendwie vortäuschen. Dass sie so tun, als ob sie jetzt diesen Geist haben, damit sie als Führer der Opposition gegen Mose aufspielen können. Aber Moses selbst erkennt das als Gottes Werk, obwohl das nicht nach Plan läuft. Ob diese zwei Ältesten es wollen oder nicht, Gott hat sie zu diesem Amt berufen und sie werden das nun erkennen müssen, aus eigener Erfahrung. Mose wiederum erkennt ganz klar, dass wenn nur Gottes unverminderte Kraft ausreichend ist, ihm und seinem Volk zu helfen, so darf Gott helfen, wie und durch wen er will. Das ist auch für uns ein gutes Wort. Also ich werde mal ganz, ganz ehrlich. Ich denke an einen bestimmten Mann, der ein sehr angesehener Lehrer, ziemlich berühmt ist, zumindest in meinen theologischen Kreisen. Sehr beliebt, er hat viele Bücher geschrieben, viele Vorträge gehalten, er ist ein beliebter Redner und Lehrer und ich mag ihn einfach nicht. Er geht mir gegen den Strich, wenn ich ihn reden höre, ich bin nicht besonders beeindruckt von seinem Schreiben. Aber wie komme ich damit klar, dass es echt viele Leute gibt, die sagen würden, dieser Mann hat mir geholfen, die Gnade Gottes wie noch nie zu verstehen, anzueignen, aus dieser Gnade zu leben, Veränderung in meinem Leben zu erleben. Und ich nenne ihn nicht ausgerechnet, weil ich davon ausgehe, einige von euch würden zu diesen Menschen zählen, die das sagen würden. Und ich muss damit leben. Ich mag diesen Typ nicht. Aber ich muss mich freuen, dass Gottes Werk durch ihn geschieht. Gottes Kraft ist unvermindert. Gottes Geist wirkt uneingeschränkt. Und drittens, Gottes Plan ist noch nicht vollbracht. Und das ist hier ganz offensichtlich. Gleich in Vers 25. Sie weissagten, aber nicht fortgesetzt. Irgendwann hört das auf. Und es geht nicht weiter bei diesen Männern. Gut, vermutlich dienen diese Ältesten weiter. Sie führen das Volk zusammen mit Mose, sie unterstützen ihn und nehmen ihm etwas von der Last des Volkes. Aber sie sind keine Propheten, wie Mose ein Prophet ist. Er bleibt insofern einzigartig. Dass Gottes Plan noch nicht vollbracht ist, fällt auch daran auf, dass dieses Weissagen im Endeffekt auch ein Zeichen von Gottes Gericht ist. Um die Geschichte nicht allzu sehr zu spoilern für euch, Gott hält auch sein zweites Versprechen, das mit dem Fleisch. Und es wird für Israel nicht sehr schön. Gott macht diese Ältesten vorübergehend zu Propheten als Zeichen, dass er der Herausforderung von seinem Volk gewachsen ist. Und hier, wo sie sehen, was diese Ältesten machen, wie sie in Verzückung geraten und nicht aus dem eigenen Verstand sprechen, das wäre der Augenblick, in dem die Israeliten sich hätten besser entschuldigen und sich Mose und diesen Ältesten unterordnen sollen. Und stattdessen werden einige von ihnen einer schweren Plage zu Opfer fallen. Obwohl Eldad und Medad von der Verteilung des Geistes nicht ausgeschlossen werden, sind sie tatsächlich hier ungehorsam, wie das Volk. Und weder sie, Eldad, noch Medad, noch irgendeiner der anderen 70 Ältesten werden das verheißene Land sehen. Sie haben etwas von Moses Begabung empfangen, aber nicht von seinem Charakter, nicht von seiner Gottestreue, nicht von seinem Glauben. Und Mose weiß, bis es diese Veränderung in Israel gibt, steht etwas Wesentliches an Gottes Plan für sein Volk noch aus. Und deswegen antwortet er dem Josua, so wie er es macht. Und in seiner Antwort erweist Mose genau diesen Charakter, der bei den anderen fehlt. Mose ist nicht eifersüchtig, nicht wie Josua. Er erkennt, dass Gott jetzt eine gnädige Antwort auf seine Zweifel gegeben hat. Er zeigt, dass er ganz genau versteht, was Gott hier über seinen Plan offenbaren will. Was Mose sagt, ist nämlich nicht einfach ein Wunsch. Er sagt nicht einfach, ach schön wär's, wenn. Nein, das ist selbst ein prophetischer Wunsch. Das ist ein prophetisches Wort, das er spricht. Und dieses Wort wurde 700 Jahre später durch die Weissagung, die Prophezeiung von Propheten Joel bekräftigt. Durch diese Prophezeiung, die Petrus in seiner Predigt am Pfingsttag zu Jerusalem vor 2000 Jahren zitiert. Es war und ist Gottes Plan, ein Volk von Propheten zu schaffen. Und hier liegt leider die Schlachterübersetzung, die wir hier nutzen, etwas daneben. Mose wünscht sich nämlich nicht nur, dass das ganze Volk weissagen würde, wie die Ältesten. Er verwendet eine andere Phrase. Er sagt, er wünscht, dass sie alle Propheten wären. So steht es in der Luther, in der Elberfelder. Nicht nur, dass sie wie Propheten mal tun würden, sondern dass sie das in der Tat werden. Was würde es denn bedeuten, wenn Gott seinen Geist auf ein ganzes Volk legen würde? Das wäre ein Volk, von dem jedes Mitglied die Nähe zu Gott erleben würde, wie damals nur Mose es tat. Das wäre ein Volk, das Gottes Kraft persönlich kennen und Gott fürchten würde. Es wäre ein Volk, das keine Last, sondern eine Freude für ihre Vorsteher darstellen würde. Mose weiß, dass es Gottes Wille ist, ein heiliges Volk für sich zu haben. Und das ist nur dann möglich, wenn alle an Gottes Gabe teilhaben. Was Mose von Gott empfangen hat, das möchte er gern weitergeben. Aber es gehört ihm nicht. Er selbst hat diese Vollmacht nicht, Gottes Gabe weiterzugeben, wem er will. Aber am Tag des Pfingstfestes, Anfang Sommer in Jerusalem, fast anderthalb Jahrtausende später, wurde diesem prophetischen Wunsch endlich entsprochen. Es ist nämlich genau der Geist, der bereits auf Jesus von Nazareth war, der auf den Jüngern ruht, so dass sie Gottes Wort in verschiedenen Sprachen verkündigen. Jetzt gibt es endlich ein Volk, das als Ganzes, das ganze Volk ist im Moment ziemlich klein, als Petrus predigt, aber das ganze Volk ist mit dem Geist erfüllt. Es gibt endlich dieses Volk der Propheten, von dem Mose gesprochen hatte. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen den Jüngern in der Apostelgeschichte und den Israeliten im vierten Buch Mose? Was ist inzwischen passiert, damit Moses Wunsch endlich wahr wird? In einem Wort, es ist Jesus. Jesus ist gekommen. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel hinaufgefahren und zum Herrn und Christus benannt worden. Durch Gottes Kraft. Ihr Lieben, es ist ganz wichtig, dass wir daran festhalten, wie unglaublich groß Mose war. Was er erleben und machen durfte, blieb in 2000 Jahren Geschichte von Gottes Volk unvergleichbar, beispiellos, unübertroffen, bis Jesus kam. Und dieser Jesus, der war nicht nur Gottes Prophet und sein Diener, wie es Mose war, sondern er war und ist Gottes Sohn. Er lebte ohne Sünde, ohne Fehler, ohne Zweifel an Gottes Güte und Kraft. Wie Mose hat Gott ihn zum Führer eines mürrischen, rebellischen Volkes eingesetzt. Und irgendwann konnte Mose nicht mehr. Aber Jesus, er konnte und er musste die Last seines Volkes allein tragen. Und diese Last betrug nicht nur Jammern und Kritik, sondern Verrat und Verwerfung. Und letzten Endes einen unvergleichlich beschämenden Verbrechertod. Er litt nicht nur unter dem Hass und der Bösartigkeit von seinem Volk, sondern auch unter der Plage, die dieses Volk eigentlich dafür verdient hatte. Und selbst das konnte Jesus ertragen. Er wurde nämlich nicht durch den Tod überwunden, sondern er stand wieder auf und er thront nun im Himmel zur Rechten Gottes. Und durch all das hat Jesus bewiesen, dass er nicht nur der von Gott eingesetzte Leiter ist, auf dem Gottes Geist ruht, sondern er ist der von Gott versprochene König, dem Gottes Geist gehört. Der Heilige Geist, der ist der Geist Christi, den er geben darf, wem er möchte. Und so ist er größer, als es Mose jemals werden könnte. Wie sein Vorgänger Mose will Jesus die Gabe Gottes weitergeben. Und das ist das Wunderschöne. Und er kann das ohne Einschränkung tun, so dass sein Volk die Nähe zu Gott kennt, auf seine Kraft vertraut, ihn fürchtet und seinem Herrn Freude bereitet. Und dieses neue Volk, das sind wir. Das sind wir, die wir an Jesus glauben und auf seinen Namen getauft und Mitglieder seiner Kirche sind. Wir haben den Geist, den Mose für sein Volk gewünscht hat. Das Neue Testament ist ganz klar darüber, wer sich zu Gott durch Jesus Christus bekehrt, der empfängt den Heiligen Geist. Ob das mit dramatischen, sichtbaren Wundern verbunden ist oder nicht. Wenn du Christ bist, dann wohnt der Geist Gottes in dir. Ob es sich so anfühlt oder nicht. Und um es vielleicht ein bisschen salopp zu sagen, das ist eine große Investition von Gott. Wenn er seinen Geist in dir wohnen lässt, was würde er sonst nicht für dich tun? Was für eine Bitte könnte zu groß sein? Und wenn der Geist dessen in dir lebt, der ein Meer teilte und Brot vom Himmel regnen ließ und seinen Sohn nach 3 Tagen aus dem Grab auferweckte, was kann er in dir und für dich nicht tun? Und logisch folgt, das ist vielleicht weniger schön, der Gedanke, wenn du um etwas bittest und er es nicht für dich tut. Oder wenn du an deine Grenzen gekommen bist und du weißt nicht, wie es weitergeht. Und du betest und Gott allem Anschein nach nicht eingreift. Dann hat er einen guten Grund dafür. Es kann logischerweise nur heißen, dass Gott etwas Größeres und Besseres machen will. Seine Kraft ist sogar so groß, dass er uns das glauben lassen kann. Das braucht die Kraft Gottes. Wir können es nicht begreifen. Dieser Geist lässt uns nicht nur Dinge für Gott tun, sondern Gott selbst erkennen, wie er ist. Die Gaben des Geistes, sie sind wunderbar, aber ohne die Frucht des Geistes, die Veränderung unseres Charakters, sodass wir von Liebe und Freude und Frieden und Langmut und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung geprägt sind, dann sind die Gaben für uns wertlos. Einfach nur wertlos. Und diese Frucht entsteht dadurch, dass wir Gott in Jesus Christus durch den Geist begegnen, wie er wirklich ist. Und wenn der Geist so am Werk in uns ist, dann werden wir immer mehr erkennen und uns darüber freuen können, was Gott in unserem Leben schon jetzt macht. Und das bewirkt wiederum eine tiefe Zuversicht und Zufriedenheit in allen Lebensumständen. Statt uns zu beschweren, weil wir im übertragenen Sinne kein Fleisch zu essen kriegen, können wir uns freuen über das Manna, das der Herr gibt. Wir können staunen über das, was der Herr gibt und erkennen, das ist übernatürlich, was er in uns bewirkt. Das bewirkt in uns auch die Motivation, das, was wir von Gott empfangen haben, weiterzugeben. Wir können uns wie Mose freuen, wenn andere mit den Gaben beschenkt werden, die uns bisher besonders ausmachen, weil sie Frucht bringen. Wir können sehen, wie unsere Geschwister im Glauben, die mit demselben Geist wie wir erfüllt sind, unsere Lasten mit uns teilen. Und wir werden immer mehr befähigt und dazu motiviert, von diesen Dingen zu sprechen, wo und wann immer wir die Gelegenheit haben. Ihr Lieben, das ist es im Kern, was es bedeutet, ein Volk von Propheten zu sein. Und das sind wir, durch Gottes Gnade. Gott also sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Amen. Ich bete.